Ich würde auch gerne mit einem ganz persönlichen Eindruck beginnen. Als ich gestern durch die Ausstellung gegangen bin, kam mir so der abschließende Gedanke, dass diese Künstler in der DDR nicht glücklich waren, dass aber als dann die Wende vorbeiging, die bundesdeutsche Realität kam, sie auch nicht so recht glücklich geworden zu sein scheinen. Täuscht mich dieser Eindruck oder ist das, was Sie auch vielleicht beobachtet haben?
Ja, das ist ja auch die Ursache eigentlich für diese Ausstellung. Also ich habe ja vor etwas mehr als einem Jahr eine Ausstellung über Anna Wink gemacht und dabei eben festgestellt, also wie intensiv sich eigentlich diese zeitgeschichtlichen Ereignisse im Werk von Anna Wink also niedergeschlagen haben. Und dann habe ich also das weiter überprüft und habe halt versucht, also festzustellen, also wie weit das eigentlich reicht. Und es reicht also wirklich sehr, sehr weit. Und dann haben wir begonnen, gemeinsam mit den beiden Kuratoren, Paul Kaiser und Christoph Tannert, in die Künstler- und Künstlerinnen-Ateliers zu gehen und versuchen dort also Werke zu finden, die genau auch aus dieser Zeitphase stammen, weil das ist das erste Mal, dass man sich auf die, würde ich meinen, 80er Jahre und auf die 90er Jahre konzentriert. Und das ist richtig, diese Feststellung, die Sie gemacht haben, das Ganze ist natürlich also ein Aufschrei, es ist ein Schmerz, nicht? Also ich spüre, wenn ich durch diese Ausstellung gehe, sehr, sehr viel Schmerz, auch Auflehnung, aber sehr, sehr Stille. So gesehen ist auch dieses Wort der friedlichen Revolution also vollkommen richtig, oder diese Begrifflichkeit der friedlichen Revolution ist vollkommen richtig. Und bei den Künstlern spürt man das also in ganz besonderem Maße, weil das, was sich manifestiert, ist, dass jeder Künstler möchte seiner Individualität Ausdruck verleihen. Nicht nur jeder Künstler, sondern jeder Mensch. Und viele Menschen in der DDR hatten halt die Möglichkeit, also auch Künstler zu werden. Und dadurch haben sie eine Form gefunden, ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen. Aber dennoch muss man wissen, auch wenn das schon möglich war, hieß es nur immer nicht, dass man frei war, dass man also uneingeschränkt reisen konnte, dass das, was eigentlich irgendwo im Rest der Welt selbstverständlich ist, dass es auch hier stattfindet. Das war es halt nicht. Und das ist es, wenn man spürt, wenn man durch diese Ausstellung geht, nicht? Also auf der einen Seite natürlich auch schon durch diese Freude Möglichkeit haben, sich auszudrücken, und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Möglichkeit zu haben, einen stillen Protest anzubringen oder auch die Situation wiederzugeben, auch die persönliche, nicht? Diese Einschränkungen, die es gegeben hat, das ist alles spürbar in diesen Bildern, und daher ist diese Ausstellung visualisiert aus einem sehr, sehr großen Schmerz eigentlich. Und natürlich geht das auch weiter, weil also in den unmittelbaren Nachwendejahren, also um die Wende, war die Situation ja eine ungewisse. Man wusste ja nicht, also in welche Richtung entwickelt sich das Ganze. Also das war auch in den frühen 90er Jahren überhaupt noch nicht absehbar. Und am Ende ist es so, sind ja die meisten ja ohne dies enttäuscht, weil man sich ja 30 Jahre um diese Künste überhaupt nicht gekümmert hat. Und wenn wir jetzt also noch die dazu nehmen, und das ist ein großer Anteil dieser Ausstellung, die also nicht besonders regierungskonform waren oder überhaupt nicht, also, oder definitiv non-konform waren, die haben natürlich überhaupt, also sie haben zwar gewisse Aufmerksamkeit gehabt, also in bestimmten Biotopen, die sich also im Land gebildet haben, aber definitiv keine große Aufmerksamkeit, und von Verkaufen oder von Verkäufen reden wir ja gar nicht. Also, und das ist etwas, was sie natürlich auch durchzieht. Also, aber es verändert sich, nicht? Also, es spielt dann schon, also, weil klar, die Reisefreiheit, die war dann plötzlich möglich, also, und aber dennoch, es gab noch sehr, sehr viel Sorge, sehr, sehr viel Ungewissheit. Und das ist etwas, was man spürt, auch in diesen Bildern, aber es drückt sich natürlich in einer anderen Sprache aus.
Ist Glück überhaupt ein Fluchtpunkt künstlerischen Schaffens? Oder ist das Leiden einer Situation vielleicht doch noch immer so der Topos vom Künstler, der leidet? Ist das noch ein Topos, den Sie da durchscheinen sehen, oder ist das jetzt zu viel reininterpretiert?
Nein, das ist schon so. Ja. Also man sagt es sehr, sehr ungern eigentlich, aber natürlich der Topos vom Leiden, das ist dann schon etwas. Also das heißt, also, das ist halt einfach eine Tatsache, dass wenn Künstler in so einer Situation sind, also in der diese Generationen also hier in der DDR waren, dann spornt es einem natürlich an. Es gibt also einen Motiv, es gibt einen sehr, sehr viel an Motivation und auch, würde ich meinen, sehr also gedanklich expressiven Ausdrucksformen. Mhm. Und das ist das, was man also durchaus spürt, nicht? Und die Glückseligkeit ist natürlich also auch ein Thema. Das gibt es auch in dieser Ausstellung. Also man spürt dann schon also bei einigen Werken also eine gewisse Glückseligkeit. Aber das ist nicht so erschöpfend, wie wenn es zum Beispiel um die Auseinandersetzung geht. Also eine Auseinandersetzung mit der politischen Situation also mit was, oder auch also irgendwie persönliche Probleme. Also einmal mehr, wenn ich sage, also ich schaue mir das Werk von Arno Rink an, dann spüre ich das alles. Es sind nicht nur zeitgeschichtliche Ereignisse, die sich in seinem Werk manifestieren, sondern eben auch Ereignisse in seiner Biografie.
Sie zeigen ja jetzt 300 Bilder, Plastiken, Installationen, Fotografien von über 100 Künstlerinnen und Künstlern, und viele von ihnen haben es ja nach 89 nicht in die bundesdeutschen oder gar internationalen Kunstmärkte, Sammlungen, Museen geschafft. Deswegen sind ja auch rund 2/3 ihrer Exponate stammen aus den Ateliers, aus Nachlassverwaltern, von Freunden, Bekannten der Künstlern. Wie sind Sie bei diesem Auswahlprozess vorgegangen? Was waren die Kriterien für die Exponate, die Sie jetzt haben?
Ja, diese Künstler haben es ja auch vorher nicht geschafft, das auch in der DDR-Zeit nicht geschafft, weil sie einfach nicht besonders regierungskonform waren. Und daher ist es einfach sehr, sehr schwierig gewesen, uns mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen, weil man das erst erfahren muss. Und schwierig meine ich damit, indem es natürlich sehr, sehr zeitaufwendig ist. Aber es ist so, durch die Wahl mit Paul Kaiser und Christoph Dannert habe ich mich halt einfach zwei Experten ins Boot geholt, die vollkommen unterschiedlich arbeiten, also auch bestimmte, auch unterschiedliche Felder in der Kunstgeschichte, in der ostdeutschen Kunstgeschichte bearbeiten. Aber die zusammen und dann auch mit mir gewissermaßen auch als Moderator, nennen wir das ruhig so, das hat einfach eine sehr, sehr viel an Wissen ergeben und auch Möglichkeiten ergeben. Und so konnten also wir mussten nicht also in jedes Atelier physisch gehen, weil ja die beiden, ich auch bereits zum Teil, ja doch schon sehr, sehr viel wusste, wo etwas ist, wo noch etwas schlummert. Weil ich persönlich die letzten 2 Jahre sehr intensiv diese Ateliers durchgearbeitet habe. Und immer ja noch, also sicherlich also zumindest einmal in der Woche, also einen Künstler oder Künstlerin also in Ostdeutschland besuche und mir das Werk anschaue. Und dieses Werk der 80er Jahre, muss ich sagen, hat mich also schon besonders fasziniert. Mhm. Weil das eine Zeit war, in der dann plötzlich doch etwas möglich geworden ist. Also so ein gewisser Keim einer kleinen Revolution, würde ich meinen, die sich also am Bildträger also einfach abspielt. Aber das war halt dadurch, dass halt Honecker halt sehr, sehr schwach war. Also im Gegensatz zu Ulbricht hat er ja nie definiert, was Kunst sein muss. Also er hat ja die Staatskunst nicht definiert. Also Ulbricht also sehr, sehr wohl. Nicht? Und das spürt man. Also man merkt das. Und es ist sehr schön, das zu sehen, wenn es dann Künstler plötzlich die Möglichkeit haben. Da gibt es einen kleinen Freiraum. Die Künstler sind immer die Ersten, die diesen Freiraum, die diesen kleinen Spalt erkennen. Und wenn es nur ganz ein zarter Lichtschein ist, dann finden die den. Die haben also ein sehr, sehr hohes Sensorum. Und eine sehr, sehr sensorische Kraft und ein Empfinden, dass die Möglichkeit haben, das zu sehen. Und das spürt man sofort, nicht? Das gibt die Möglichkeit und sofort sind die Künstler da und versuchen das, was sie gesehen haben, auch auszudrücken.
Also waren die Kriterien eine gewisse Widerständigkeit in der DDR, die jetzt den Großteil der Ausstellung bestimmen und die Auswahl der Exponate?
Ja, schauen Sie, die Künstler, die sich also mit dem Staat also intensiv eingelassen haben, ob sie jetzt Professoren waren oder irgendwelche Funktionen begleitet haben, die hat man ja in der Vergangenheit also auch immer wieder hervorgeholt. Die haben sie auch also weitgehend geschafft. Also schauen Sie, die waren vor der Wende, hatten die ihre Funktion, also Kraft der Politik. Und die haben es auch geschafft. Die sind in dieser Wendewelle, so beschreibe ich, sind die oben mitgeschwommen. Die haben es auch nachher geschafft. Und die hatten vorher so einen gewissen Namen und dann haben sie auch nachher geschafft. Zumindest gab es bestimmte Sammler, die diese Künstler also gekauft haben. Aber das heißt also bei Gott nicht, dass das jetzt die großartigste Kunst ist. Mhm. Ja. Das würde sogar also, angesichts dessen, dass sie diese Menschen also wirklich also politisch auch betätigt haben, würde das also mal wirklich also hinterfragen wollen. Aber das ist der nächste Schritt. Das, was wir gemacht haben mit dieser Ausstellung, ist nichts anderes als ein erster Keim einer Grundlagenforschung. Es ist notwendig, es gibt eben nicht nur den Tübke und den Heisig und den Matthäuser etc., die hat man ja schon zu genügend durchdekliniert. Es gibt so viele andere Künstlerinnen und Künstler in dem Land, die es wirklich wert sind, also mal gesehen zu werden. Die haben ja auch genauso produziert, halt nicht unter der Möglichkeit, wie die eben genannten, die dann auch eben verkaufen konnten, die dem Staat verkauft haben, von denen es Bilder also in öffentlichen Sammlungen gibt. Aber die anderen, diese Vielzahl der anderen, und insgesamt reden wir wahrscheinlich von etwa, ich glaube insgesamt waren etwa 6.000 oder 7.000 Künstler und Künstler waren jetzt im Verband, und wenn man die bildenden Künstler jetzt nimmt, dann bleiben vielleicht noch etwa 2.000 über. Mhm. Und was ist mit den 2.000? Mit diesen 2.000 Menschen hat man sich also eigentlich noch nie wirklich beschäftigt. Und das ist auch, würde ich meinen, der Verdienst auch dieser Ausstellung, dass man einfach darauf hinweist und einfach sagt, und ich bin sehr froh, dass die Medien das mitbekommen haben und auch so die Ausstellung sehen, also von der Süddeutschen, die Zeit, Frankfurter Allgemeine, New York Times, alle haben das gesehen und haben erkannt, Moment, was ist denn da los? Mhm. Was gibt es denn da? Da gibt es ja doch auch etwas anderes. Es gibt nicht nur eben nur Tübke, Heisig und so weiter, sondern da gibt es auch wirklich also eine ganz hochinteressante Künstlergeneration, wenn nicht überhaupt Künstlergenerationen, die es wert sind, bearbeitet zu werden, die es wert sind, beforscht zu werden und die es wert sind, das ausgestellt zu werden.